Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update, dem Podcast, der den Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln begleitet. Auch heute begrüßen euch wieder am Mikrofon Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen Fraktion und Ausschussvorsitzender, sowie ein immer noch übermüdeter
André Schulze, Abgeordneter aus Neukölln, normalerweise für Haushaltspolitik zuständig, aber auch Sprecher des Untersuchungsausschusses.
Und wir hatten die letzte Folge schon mit einer Entschuldigung gestartet, dass wir gerade nicht immer ganz so schnell sind, euch auf den aktuellen Stand zu bringen. Daran hat sich gar nicht so viel geändert. Auch heute sind wir wieder am Tag eines sehr langen Plenums. Auch heute ging es um den Haushalt, der André über die letzten Wochen mehr oder weniger schachmatt gesetzt hat. Aber nicht, weil der André das mit den Zahlen nicht durchblickt, sondern im Gegenteil, weil die Chur das mit den Zahlen nicht hinbekommen hat. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Mal. Wir haben ganz schön viel aufzuholen. Und heute gibt es erstmal eine etwas kürzere Sitzung und vielleicht auch gar nicht die spannende Sitzung mit den Leitungen des Verfassungsschutzes, sondern die Sitzung davor, die wir euch noch schuldig sind. Es handelt sich um die Sitzung von Ende November. Ist zwar schon ein bisschen her, aber wir wollen ja nichts auslassen und steigen deshalb direkt ein in die Sitzung vom 29.11., die 38. Sitzung mittlerweile unseres Untersuchungsausschusses, bei der wir nochmal Beschäftigte aus dem Berliner Verfassungsschutz geladen hatten.
Genau, wir haben diesmal mit Zeugen Z14. Wie ihr wisst, wir haben ja weiterhin eine Durchnummerierung der Zeugen hier. Sind wir wieder auf die Sachbearbeiterebene im Bereich Auswertung Rechtsextremismus gegangen. Das haben wir ja vorher schon mal gemacht. In einer der vorherigen Folgen hatten wir euch da schon von berichtet. Und es hat sich als relativ ergiebig erwiesen, um nochmal genau zu betrachten, was eigentlich der Verfassungsschutz an Auswertungsarbeit im Bereich Rechtsextremismus vorgenommen hat. Und so war es auch hier. Ein Beamter, der nicht direkt beschäftigt war mit dem Neukölln-Komplex an sich in der täglichen Betreuung, sondern der immer mal wieder Auswerteaufträge bekommen hat im Rahmen seiner Arbeit, die sich mit Auswertung, komplexeren Auswertungen zum Thema Neukölln-Komplex beschäftigt haben. Und besonders hat er uns da berichtet von einem mehrere Wochen dauernden retrograden Aktenstudium in der Frage, inwiefern von der Neuköllner rechtsextremen Szene es Verbindungen zum NSU gab.
Wir hatten ja in den vergangenen Sitzungen auch bereits die beiden Sachbearbeiter, die sich über den ganzen Untersuchungszeitraum mit dem Neukölln-Komplex beschäftigt haben. Also das waren genau die Leute, die unsere Haupttatverdächtigen und mittlerweile zum Teil auch verurteilten Täter der Straftaten, die in Neukölln passiert sind, der Brandanschläge im Blick gehabt haben. Aber das Ganze ist ja immer virulenter geworden. Nach den Brandanschlägen auch auf Ferhat Kocak und Heinz Ostermann gab es ja auch bei der Polizei, aber genauso beim Verfassungsschutz einen viel stärkeren Fokus auf die Neuköllner Serie und die Akteure dort vor Ort. Und der Verfassungsschutz hat an der Stelle nochmal einen Auftrag gegeben, sich genauer anzuschauen, was gibt es denn da noch für offene Stränge. Und da war hier unser Zeuge nicht derjenige, der direkt bisher befasst war mit den konkreten Entwicklungen vor Ort, sondern einer, der sich da praktisch einarbeiten sollte, eingearbeitet hat und sich mal angeschaut hat, was gibt es denn da noch für Lücken, die man gegebenenfalls betrachten müsste? Welche waren das denn?
Dabei hat er, wie gesagt, den ersten Fokus auf die Frage gelegt, gab es eine Verbindung zum NSU-Trio? Das konnte er in seinem Aktenstudium nicht bestätigen, dass es hier eine direkte Verbindung gab, aber nichtsdestotrotz hat er im Rahmen dieser Betrachtung auch eine sehr umfassende, nochmal rückwärtige Betrachtung der Neuköllner Szene insgesamt und auch der vorliegenden Informationen gemacht, was dazu geführt hat, dass es auch an einzelnen Stellen nochmal eine Neubewertung von Informationen gab, die dann auch in Form von Behördenzeugnissen an Polizei und Staatsanwaltschaft gegangen sind, obwohl es, sagen wir mal, schon Informationen waren, die mehrere Jahre alt waren. Also da wurde dieser übergreifende Auftrag zur Untersuchung der Verbindung mit dem NSU auch genutzt, um sich insgesamt nochmal einen Überblick über die rechtsextreme Szene in Neukölln und den Neukölln-Komplex zu verschaffen.
Und das war auch der Grund, warum wir ihn überhaupt erst als Zeugen geladen haben, weil uns eben im Aktenstudium aufgefallen ist, ein Behördenzeugnis, das ich plötzlich auf Informationen bezieht, die schon vor einigen Jahren beim Verfassungsschutz lagen, aber dann erst einige Jahre später eben auch an die Polizei übermittelt worden sind. Wie kam denn das zustande? Hat da jemand größere Fehler gemacht? Was gab es denn da für neue Entwicklungen, dass man plötzlich so ein Behördenzeugnis nachschiebt, aber das Ganze ist durch die proaktive Aufarbeitung durch den betreffenden Verfassungsschutzmitarbeiter geschehen, der dann gemerkt hat, ach, vielleicht sind diese Informationen, die wir hier leider aufgrund dessen, dass wir nicht über die Inhalte der Behördenzeugnisse reden, auch nicht mehr so viel sagen können, hat er das Ganze zum Anlass genommen, nicht nur einfach den Vermerk für seine Vorgesetzten zu schreiben, sondern hat auch geschaut, okay, da könnte ja noch eine Information sein, die auch verwertbar ist. Hat die dann wirklich vorbildlich an der Stelle aufbereitet, in Form gebracht und entsprechend dann auch dafür gesorgt, dass das Behördenzeugnis übersandt wird. Der Mehrwert, ihr hört es auch schon ein bisschen raus, war dennoch überschaubar, aber man kann vielleicht durchaus sagen, dass das an der Stelle ein sehr engagierter Mitarbeiter war, der zumindest auch nicht ausgelassen hat, dass wenn man etwas findet, was zwar auch schon ein bisschen zurückliegt, aber vielleicht dennoch hilfreich sein könnte, dass man das nicht einfach mal rechts oder links liegen lässt, sondern es hat tatsächlich dafür sorgt, dass diese Informationen auch an die Stellen kommen, an die sie auch kommen sollen.
Schwerpunkt seiner Arbeit waren eben mehr rechtsextreme Strukturen und weniger die Straftatenserie an sich. Da hat er sich natürlich auch sehr stark mit dem Netzwerk Freie Kräfte beschäftigt, als Hauptstruktur, die über viele Jahre in Neukölln bedeutend war. Wir haben ihn dann auch gefragt, inwiefern es denn Bezüge aus Neukölln zu Combat 18 gab. Da hat er ausgesagt, ja, es gab eine Gruppe von 4-5 Personen, die sich in Neukölln mal öffentlich unter diesem Label adressiert und nach außen dargestellt haben. Aber aus seiner Sicht oder aus Sicht des Verfassungsschutzes gab es erstmal keine Hinweise darauf, dass die wirklich angegliedert waren an die sonstige Struktur von Combat 18, sondern mehr als, ich sage mal, Mitläufer sich unter diesem Label geriert haben.
Combat 18, gewaltbereite, hartgesottene Rechtsextremisten, die auch nicht vor dem Einsatz mit Waffen zurückscheuen. Da haben bei uns natürlich erstmal auch alle Alarmglocken geschrillt. Sollten sie auch beim Verfassungsschutz. Aber auch das zeigt sich an der Stelle, es waren in Neukölln nicht nur gewaltbereite Neonazis, das waren sie ohnehin, sondern sie haben auch versucht, sich so zu präsentieren und sich entsprechenden Gliederungen anzuschließen, beziehungsweise zumindest den Eindruck zu erwecken, dass sie da ziemlich nah dran sind oder genauso wahrgenommen werden wollen, wie es das entsprechende Label auch vermuten lässt. Ich habe übrigens auch noch einen Punkt, der mir besonders aufgefallen ist, denn wir haben ja am Schluss diese Bewertung, dieses Gutachten auch in unseren Akten gehabt, haben gesehen, ja, da ist schon auch umfangreiche Arbeit geleistet worden. Und da sind wir natürlich auf die Frage gekommen, er als Mitarbeiter, der eigentlich zuvor nicht direkt mit dem Neukölln-Komplex befasst war, wie ist er denn an die ganzen Akten gekommen? Das hat den ganz einfachen Hintergrund. Wir haben ja vom Verfassungsschutz zwar auch eine ganze Reihe von Akten bekommen, natürlich nicht vollständig, auch viel zu wenige, auch nicht all das, das wir angefragt haben. Aber wir hatten ja ziemliche Schwierigkeiten, das irgendwie nachzuvollziehen. Die Aktenführung war, naja, André, wie würdest du sie beschreiben?
Naja, sie ist auf den ersten Blick etwas unübersichtlich. Wir bekommen immer Aktenordner in Papierform und dann sind da verschiedenste Vorgänge zu verschiedenen Themen, teilweise aus 2011, 2014, 2019 im selben Aktenordner, also weder chronologisch sortiert noch, dass man jetzt irgendwie es einem Vorgang fest zuordnen kann. Es gibt da immer mal wieder Ausnahmen, zum Beispiel die G10-Maßnahmen, das sind schon durchgängig dann häufig Dokumente, die zu der jeweiligen Maßnahme gehören, aber viele andere Dokumente sind eben sehr wild sortiert oder aus unserer Sicht erstmal nicht erkennbar, dass sie überhaupt sortiert sind, wenn sie bei uns landen.
Er sagte aber, er habe sich die ganzen Akten selbst zusammengesucht und da stellt sich bei mir die Frage, also entweder ist er ziemlich gut im Suchen und deutlich besser im Aktenlesen als wir, da mag sicherlich auch was dran sein, wenn man im Verfassungsschutz arbeitet, dass da der Zugriff ein bisschen einfacher ist, aber gleichzeitig stellt sich ja auch die Frage, vielleicht sind die Akten, die uns der Verfassungsschutz zuliefert, auch an der einen oder anderen Stelle bewusst so gehalten, dass wir uns da deutlich schlechter zurechtfinden als Mitarbeiter im Verfassungsschutz, die sich wie wir auch gänzlich neu dem Thema zumindest mit Blick auf das, was die Akten beim Verfassungsschutz betrifft, beschäftigen.
Ihr merkt, wir haben hier bei der Befragung relativ speziell einzelne Fragestellungen beleuchtet, sind jetzt nicht so sehr in den ganzen Komplex eingestiegen, auch weil der Mitarbeiter eben nur einen Teil an Zuständigkeiten hatte. Wir haben am selben Tag dann noch zwei weitere Zeugen befragt, über die werden wir euch hier jetzt gar nichts weiter sagen können, über die Befragung. Die haben nämlich komplett im Geheimschutzraum stattgefunden. Beide Zeugen kamen aus dem Bereich der Beschaffung, also der Bereich im Verfassungsschutz, wo sowohl die Telekommunikationsüberwachung, aber auch die Führung von Vertrauenspersonen und auch die Observationen liegen.
Aber bevor ihr da jetzt den Eindruck habt, oh mein Gott, jetzt ist genau da alles Spannende passiert, was ihr bisher noch nicht gehört habt oder niemals hören werdet. Ich kann mal so viel vorwegnehmen. Bei der Beschaffung haben wir mehr oder weniger nichts Neues erfahren. Auch da bleibt der Stand, wie er ist. Die Erkenntnisse hielten sich in Grenzen. Vielleicht ein bisschen mehr zur Arbeitsweise, ob das unter der Einstufung VS geheim tatsächlich so geheim war, wie die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben. Das kann man vielleicht bezweifeln. Der Mehrwert an der Stelle gering. Beim zweiten Zeugen Z16 würde ich aber durchaus sagen, das war in vielerlei Hinsicht interessant und auch ziemlich ergiebig. Also ich muss sagen, auch wenn ich nicht auf die Inhalte eingehen darf, das war ein Mitarbeiter oder eine Führungsperson aus dem Bereich der Beschaffung, und zwar jetzt nicht nur auf der Ebene derjenigen, die beispielsweise die Telekommunikationsüberwachung abhören, protokollieren, aufschreiben und die Sachen dann einfach an die Auswärter weitergeben, sondern das war ein Zeuge aus dem Bereich der VP-Führung, also der Führung von Vertrauenspersonen. Es war sogar der VP-Führer-Führer, also der Vorgesetzte derjenigen, die dafür zuständig sind, die V-Personen anzuwerben, zu begleiten, für Informationen anzufragen, diese Informationen dann auch weiterzugeben. Ich muss sagen, ich habe an der Stelle zum ersten Mal tatsächlich relativ gut verstanden, wie die VP-Führung arbeitet, wie sie versucht, neue Personen zu gewinnen, wo auch vielleicht die ein oder andere Grenze ist, wo man nicht mehr weiterkommt oder auch gar nicht weiterkommen will, weil man damit auch die V-Person oder die Verfassungsschutzbehörde auf einen falschen Weg lockt oder vielleicht sogar selber dafür sorgt, wie bei der NPD geschehen, dass man am Schluss sogar eher den Rechtsextremismus befördert, als ihn zu beobachten oder zu bekämpfen.
Vielleicht, weil es die letzte Sitzung ist, in der wir, sagen wir mal, normale Mitarbeitende des Verfassungsschutzes befragt haben. In der darauffolgenden Sitzung, jetzt Anfang Dezember, haben wir die Leiter des Verfassungsschutzes befragt. Können wir hier nochmal was zu diesen ganzen Sicherheitsvorkehrungen rund um die Befragung von Mitarbeitenden des Verfassungsschutzes sagen? Da haben wir jetzt sehr viele Sitzungen gehabt, die, sage ich mal, für die BesucherInnen, die ins Abgeordnetenhaus kommen, um den Sitzungen zu folgen. Ja, das ist nicht gerade angenehm gemacht haben, den Sitzungen zu folgen. Wir haben sehr lange Abschnitte im Geheimschutzraum gehabt. Das ist immer dann der Fall, wenn die Akten, die dem Ganzen zugrunde liegen, als geheim eingestuft sind, was beim Verfassungsschutz im Prinzip alle Akten waren, die wir bekommen haben. Immer wenn es um solche Vorfälle ging, auch wenn es um konkrete Situationen, die Brandanschläge bei Ferhat Kocak, das Ostburger Eck etc. ging, auch dann sind wir immer in den Geheimschutzraum umgezogen, was für diejenigen, die vor Ort dem Ausschuss folgen wollten, teilweise bedeutet hat, der Ausschuss geht, sagt, er kommt in 2 Stunden wieder. Kann aber auch sein, dass der Ausschuss erst in 3 Stunden wiederkommt, weil das sehr abhängig davon war, wie ergiebig dann die jeweiligen Befragungen im Geheimschutzraum waren. Aber darüber hinaus gab es auch im Raum selber, also für den öffentlichen Teil, häufig eigene Sicherheitsvorkehrungen.
Es gilt ja eigentlich der Grundsatz, parlamentarische Untersuchungsausschüsse tagen öffentlich. Also es geht ja auch um eine öffentliche Aufklärung, um eine politische Bewertung. Natürlich kann man das dann nicht bei eingestuften Inhalten und auch nicht, wenn praktisch die Offenlegung der Personen, die wir hören, also der Zeugen, dann im Konflikt mit Sicherheitsinteressen steht. Da muss eigentlich immer so eine Abwägung stattfinden, aber der Verfassungsschutz hat hier an sehr vielen Stellen eben darauf gepocht, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so unerkannt wie möglich bleiben. Das heißt, wir haben bei den allermeisten Befragungen spanische Wände im Ausschuss aufgebaut, also auf Deutsch gesprochen einfach eine Abschirmung, wo dann tatsächlich eine Wand zwischen der Öffentlichkeit und zwischen dem Zeugen und seinem Rechtsbeistand steht, damit man eigentlich vor einer weißen Wand sitzt und nur zuhören kann, was die betreffende Person sagt. Wir haben zwar auch versucht, das so klein wie möglich zu halten, dass man zumindest von den Besucherrängen uns als Abgeordnete sehen kann, aber so wirklich zufriedenstellend für den Grundsatz der Öffentlichkeit war das sicherlich nicht und auch sehr mühsam. Umso wertvoller und dankbarer bin ich, dass die Leute, die hier tatsächlich auch schon seit Beginn des Untersuchungsausschusses unseren Ausschuss begleiten, kritisch beobachten und uns auch immer wieder auf die Finger schauen. Wir hatten bisher keine Sitzung, bei der wir am Ende nur noch ganz allein da saßen. Und das ist auch ein sehr, sehr hoher Wert, denn wir sind zwar zuständig für die parlamentarische Kontrolle, aber die Öffentlichkeit ist ja auch dafür zuständig, uns zu kontrollieren. Und deshalb ist das auch gut und richtig, dass sich da Leute sehr viel Freizeit nehmen, um unseren Sitzungen beizuwohnen, auch wenn sie dann in Wahrheit gar nicht so viel davon profitieren, weil sie wenig sehen und teilweise auch wenig bis gar nichts hören.
Ja, das kommt dazu, dass wir bei vielen dieser Befragungen des Verfassungsschutzes ja auch sehr unbefriedigende öffentliche Teile hatten, wo die Antworten sehr schmallippig ausgefallen sind, wo wenig preisgegeben wurde oder wo dann häufig darauf verwiesen wurde, dass man sich an Konkretes nicht erinnert. Das wurde dann teilweise in den Sitzungen im Geheimschutzraum besser, aber das war sehr unterschiedlich. Aber die gute Nachricht, wir haben dann noch die Sitzung mit den Leitern des Verfassungsschutzes gehabt, da werdet ihr in der nächsten Folge drüber hören und ab Januar wechseln wir das Themengebiet, wechseln wir die Behörde und wechseln zur Staatsanwaltschaft und da rechnen wir doch mit deutlich größeren Anteilen, die dann auch in öffentlicher Sitzung stattfinden und dass die wesentlichen Inhalte, die es zu besprechen gilt, auch in öffentlicher Sitzung stattfinden, weil eben die zugehörigen Ermittlungsakten oder auch die Gerichtsakten, je nachdem welchen Status das jeweilige Verfahren hat, womit die Staatsanwälte betraut waren, dann auch nicht eingestuft sind beziehungsweise niedriger eingestuft sind und wir in einem öffentlichen Teil schon sehr umfangreich die jeweiligen Sachverhalte diskutieren werden können und somit auch dem Grundsatz der Öffentlichkeit deutlich besser nachkommen können, als es uns jetzt beim Verfahren Verfassungsschutz möglich war.
Ein Rückblick auf die gesamten Sitzungen des Verfassungsschutzes werden wir auch in der nächsten Folge für euch bereitstellen, die wahrscheinlich ein Tick spannender wird als diese. Trotzdem vielen Dank, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Und wir sagen für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.